Zweiter Teil: Die schwarzen Gesellen der Nacht. 29. Mai 2267. An den meisten Tagen war Captain Renner Desais Weg von ihrem Quartier auf Sternenbasis 47 zum Haupteingang des Jack-Korps der Sternflotte kurz und frei von Ablenkungen. Heute war es ein Spießrutenlauf. Desai hatte kaum einen Fuß über die Schwelle des Haupteingangs gesetzt, als ein Haufen Junior-Offiziere auf sie losging und ihr Datentafeln ins Gesicht schob, während sie hastige Bitten äußerten. »Captain, Sie müssen mir das hier unterschreiben. Können Sie diesen Antrag auf Wechsel des Verhandlungsortes bewilligen? Haben Sie sich schon wegen meines Beweisantrags entschieden, Captain?« Sie kritzelte ihre Unterschrift hin, schoss knappe Antworten heraus und delegierte mehrere kleinere Aufgaben. Gerade als sie dachte, dass sie alle Hindernisse überwunden hatte, die sie von ihrem Schreibtisch abhielten, wurde sie von einem ihrer Senior-Mitarbeiter, Lieutenant Holly Moyer, aufgehalten. Die schlanke Rothaarige, die ihr langes, glattes Haar während des Dienstes in einem strengen Knoten trug, erschien neben Desai. »Guten Morgen, Captain. Bis jetzt ist er das«, sagte Desai. »Sind Sie hier, um ihn mir zu ruinieren?« Moyer lächelte. »Wenn wir Zeit für eine Runde Racquetball hätten, könnte ich das.« Sie übergab Desai eine Datentafel. »Ich habe die Hintergrundüberprüfung des neuen Sicherheitspersonals beendet.« Desai überflog den Bericht. »Irgendwelche Auffälligkeiten?« »Nur eine, Petty Officer Third Class Armstrong, ein Forensikspezialist, der um einen Transfer von der USS Orem bittet. Mehrfache Verwarnungen wegen Insubordination und dem Anstacheln zu öffentlicher Unruhe. Ich habe seine Anfrage abgelehnt.« Desai blickte über die erste Seite von Moyers Bericht und nickte. »Gut, benötigen Sie etwas von mir?« »Nur eine Unterschrift neben dem X und ich befördere seinen Hintern in eine Friedhofsschicht auf irgendeinem Felsen, wo er niemanden stören kann.« »Erledigt«, sagte Desai. Sie setzte ihre Unterschrift auf die Transferpapiere und gab sie an Moyer zurück. »Befördern Sie, wie Sie wollen, Lieutenant.« Moyer wandte sich in Richtung ihres eigenen Büros und erwiderte mit einem Lächeln und spielerischem Salut, »Ei, ei, Sir!« Die Tür zu Desais Büro stand offen, und sie konnte ihren Schreibtisch und Sessel sehen. Sie nickte ihrer Assistentin zu und war fast in ihrem Pseudo-Zufluchtsort angelangt, als ein Mann nach ihr rief. »Captain!« Sie wandte sich um und sah einen ihrer Senior-Anwälte, Commander Livrakos, auf sie zukommen. Wie alle anderen im Jack-Gebäude an diesem Morgen hatte der dünne Mann mit dem graumelierten Spitzbart eine Datentafel unter seinem Arm klemmen. Desai widerstand dem Impuls, einen tiefen Seufzer auszustoßen, und fragte stattdessen, »Ja, Commander?«
»Tut mir leid, Sie zu stören, aber der orionische Botschafter hat Admiral Vyland wegen der Strafverfolgung einiger orionischer Bürger hier auf der Station ganz schön, wie soll ich sagen, zusammengestaucht. Der Admiral möchte wissen, wie die Dinge bei diesen Fällen stehen.«
Desai verdrehte die Augen. »Sie haben auf Föderationsboden das Gesetz gebrochen. Wenn Sie auf Ihren eigenen Schiffen geblieben wären, würden wir jetzt nicht darüber reden.« Sie massierte ihren Nasenrücken und schloss für einen Moment ihre Augen. »Wie weit sind wir bei diesen Fällen?«
»Ich habe Ihren Anwälten einen Deal angeboten. Bis jetzt kam keine Antwort. Ich schätze, Sie bauen darauf, dass wir die Anklage fallen lassen.«
»Und was verlangt Admiral Vyland jetzt von uns?«
»Ich glaube, seine genauen Worte waren, kreuzigt Sie, aber ich müsste das Protokoll überprüfen, um sicher zu gehen.«
»Widerrufen Sie die Deals«, sagte Desai. »Wenn Sie Gnade wollen, müssen Sie uns etwas geben, das wir benutzen können. Wenn Sie das nicht tun, nun, der Mars kann immer noch ein paar Kanalgräber mehr gebrauchen.«
»Ei, ei, Sir«,
sagte Livrakos mit einem Nicken und einem Grinsen. Er schien begierig darauf, zu diesem Tagesordnungspunkt zu kommen. Nachdem sie nun endlich frei von Ablenkungen und auftauchenden Krisen war, betrat Desai ihr Büro und machte es sich in ihrem Sessel bequem. Ihr Computerterminal schaltete sich auf Knopfdruck ein und sie begann, die aktuellen Kommuniqués des Jack-Büros auf der Erde zu überfliegen, sowie die täglichen Berichte aus der Sicherheitsabteilung der Station. Es war eine recht arbeitsreiche Nachtschicht gewesen. Ihr Türsignal ertönte. »Herein«, sagte sie. Die Tür glitt auf und ihre Assistentin, Ensign Roberta Länger, brachte Desais Frühstück auf einem Tablett herein. Sie stellte eine Tasse mit dampfend heißem Kaffee auf Desais Schreibtisch.
»Guten Morgen, Captain«,
Desai hob ihre Tasse und lächelte die junge Frau an.
»Das ist er jetzt wieder.«
Länger stellte einen kleinen Teller auf den Schreibtisch und sagte,
»Der Proviantmeister hatte keine Himbeerteilchen mehr. Ich hoffe, Blaubeere ist auch in Ordnung.«
»Das ist prima«, sagte Desai. »Wie sieht mein Terminplan heute Morgen aus?«
Sie haben in 20 Minuten ein Treffen mit Admiral Nugura, um einen Abriegelungsbefehl für die Omikron-Ceti-Kolonie zu überprüfen. Desai schüttelte den Kopf. Als ob wir die Androhung von Haft bräuchten, um die Leute davon abzuhalten, einen Planeten zu besuchen, dessen Stern ihnen in Bertholdstrahlung badet. Länger zuckte mit den Schultern. Sie kennen doch das Problem mit Plünderern. Natürlich. Steht der Zeitplan für den Nachmittag? Ja, Captain. Die Disziplinaranhörung für Crewman Soul beginnt um 1400. Sie haben den Vorsitz über die Eröffnungsplädoyers und den ersten Teil der Beweisführung der Staatsanwaltschaft. Ein Schluck des schwarzen Kaffees erwies sich als ein paar Grad zu heiß für Desais Zunge. Sie schluckte schnell, verzog das Gesicht und sagte, »Sehr gut, sonst noch etwas?« »Der Sicherheitschef der Station ist draußen und wartet darauf, Sie zu sehen. Und bevor Sie fragen, nein, er hat keinen Termin.« Desai warf ihrem Frühstück einen sehnsüchtigen Blick zu. Dann sagte sie, »Mein Kaffee muss sowieso noch etwas abkühlen. Lassen Sie ihn herein.« »Ja, Sir.« Länger trat hinaus und winkte den Sicherheitschef in Desais Büro. Hennef Jackson war ein Mann mittlerer Größe und mit einem beeindruckenden Körperbau. Seine rote Uniform wurde durch seinen Bizeps und seine Brustmuskeln straff gespannt. Sein schwarzes Haar über dem braunen Gesicht war kurz geschoren und er hatte vor kurzem seinen Bart abrasiert, ohne den er jünger als seine 36 Jahre aussah. Er schritt auf Desais Schreibtisch zu und stellte sich in H8-Stellung auf.
»Captain?«
»Rühren, Lieutenant. Nehmen Sie Platz.«
»Danke, Sir.«
Jackson zog einen der Gästestühle hervor und setzte sich. Erst da bemerkte Desai die rote Datenkarte, die er in einer seiner riesigen Hände hielt. Sie faltete ihre Hände auf der Tischplatte. »Was kann ich für Sie tun?«
»Im vergangenen Jahr habe ich die Untersuchungen bezüglich des Attentats auf die USS Malacca geleitet«, sagte er. »Ich habe die Zeugenaussagen, die forensischen Berichte, die internen Sensoraufzeichnungen und die Flugschreiberinformationen durchkämmt. Alles.«
Er übergab ihr die Datenkarte.
»Ich denke, dass ich in dem Fall eine neue Spur gefunden habe.«
»Eine neue Spur?« Sie betrachtete die Karte in ihrer Hand. »Es ist fast ein Jahr her. Ich dachte, dass alle Spuren inzwischen kalt sind.«
»Das dachte ich auch«, sagte Jackson. »Aber mit allem anderen, was hier seitdem geschehen ist, haben wir diesem Fall nie die Aufmerksamkeit schenken können, die er verdient hätte. Also habe ich einige Sachen überprüft. All die Aufzeichnungen und Beweise, die wir gesammelt haben, sind noch vorhanden und alle Mitarbeiter, die wichtige Zeugen sein könnten, noch da. Niemand ist seit dem Anschlag ohne meine Erlaubnis von dieser Station versetzt worden.«
Desai schob die Datenkarte in den Schlitz neben ihrem Computer. »Und was ist jetzt dieser neue Beweis?«
»Ich habe Zeugen, die gewisse Verdächtige mit einer laufenden Schmuggelaktion in Verbindung bringen, die die Orioner von außerhalb und einige unserer eigenen Leute hier auf der Station beinhaltet.«
Neugierig rief sie die Informationen auf der Karte ab. Wie Jackson gesagt hatte, gab es mehrere vertrauliche, aber aktenkundige Aussagen von Zeugen, die behaupteten, dass es innerhalb der Sternenbasis 47 ein Nest von Korruption gab. »Wurde irgendetwas davon bestätigt?«
»Nur durch Indizien«, sagte Jackson. »Darum brauche ich Befugnisse für Verhaftungen, Durchsuchungen, Beschlagnahmungen und Untersuchungen.«
Sie bewunderte seinen Arbeitseifer. »Betrachten Sie sie als gewährt. Sie haben sie morgen um 700 auf dem Schreibtisch.« Er erhob sich und streckte seine Hand aus.
»Danke, Captain.«
Sie ergriff und schüttelte sie. »Gern geschehen, Lieutenant. Gute Jagd.« Jackson nickte und verließ das Büro. Nachdem sich die Tür geschlossen hatte, schwelgte Desai einen Moment lang in der Stille und Einsamkeit. Sie biss von ihrem Teilchen ab und wischte sich etwas Glasur von ihrer Oberlippe. Dann fiel ihr Blick auf das gerahmte Foto, das auf der Ecke ihres Schreibtisches stand, auf dem ein Mann mittleren Alters mit markanten Zügen abgebildet war, aufgenommen in einem Moment heiterer Ruhe, und ihr fiel wieder ein, warum sie sich die ganze Zeit so allein fühlte, ganz egal, wie viele Leute sie vor dem Frühstück noch ansprachen. Diego Reyes, der Mann, den sie geliebt hatte, war tot. Desai legte ihr Teilchen weg und stieß den Teller beiseite. Sie war nicht mehr hungrig. Lieutenant Ming-Seong wusste, dass sein monatlicher Bericht an die Vorgesetzten einen schlechten Start erwischt hatte, als der kommandierende Offizier der Station, Rear Admiral Hayachiro Nugura, mit den Worten begann:
»Halten Sie es einfach, Xiong. Ich bin heute nicht in der Stimmung für Technikgebrabbel.«
»Ja, Admiral«, sagte Xiong, fragte sich aber, wie er die wichtigen Einzelheiten seiner Präsentation vermitteln sollte, ohne die Terminologie zu gebrauchen, die er entwickelt hatte. Neben dem Admiral saß Xiongs zivile Vorgesetzte Dr. Carol Marcus, die genauso gespannt darauf war, Xiongs Bericht über die neuesten Forschungsergebnisse aus der Gruft zu hören, Wengerts streng geheimes Forschungslabor, das den Jedi gewidmet war. Marcus und Noguda waren wie Tag und Nacht. Sie war blond und kurvenreich, mit hellem Teint und glatter Haut. Der asiatische Flaggoffizier war groß und dünn. Sein gebräuntes Gesicht war faltig vom Alter und den Lasten des Amtes, und sein kurzgeschorenes, einst schwarzes Haar war nun silbergrau meliert. Beide hatten blaue Augen, wenn auch andere Nuancen. Ihre waren himmelblau, und seine ähnelten eher dem tiefen blaugrau gehärteten Stahls. So saßen die Wissenschaftlerin und der Admiral nebeneinander in Marcus' Büro, das vorher Xiongs Büro gewesen war, bevor Marcus vor mehr als einem Jahr in der Befehlskette über ihm eingesetzt worden war. Eine Kränkung, die Xiong immer noch vor Verbitterung kochen ließ. Und hielten beide eine Tasse mit frisch gebrühtem Kaffee in der Hand. Das volle Aroma der französischen Röstung erfüllte den Raum und erinnerte Xiong daran, dass er es immer noch nicht zu seiner ersten Tasse des Tages geschafft hatte. »In den vergangenen Wochen haben mein Team und ich hier in der Gruft alle anderen Projekte beiseite geschoben, um uns auf das Myrdonya-Artefakt zu konzentrieren«, sagte Xiong. Er benutzte eine kleine Fernbedienung, um den Wandmonitor zu aktivieren, der den visuellen Teil seiner Präsentation wiedergab. »Ich freue mich, sagen zu können, dass wir eine Reihe von interessanten Entdeckungen über dieses erstaunliche Objekt machen konnten.« Ein Bild des Artefakts erschien auf dem Schirm. Es war ein 12-seitiges Polyeder. Jede Seite war wie ein symmetrisches Fünfeck geformt. »Zuerst haben wir vermutet, dass es sich um einen Schlüssel zu den Geheimnissen der Jedi-Technologie handelt, weil er ja einen beispiellosen Zugang zu ihren Systemen ermöglicht. Aber das reichte nicht aus, um seine noch bizarreren Eigenschaften zu erklären.« Xiong rief einige vergleichende Diagramme von Energiemessungen des Objekts auf. »Zum Beispiel scheint es in den meisten Humanoiden, die sich ihm auf einige Meter nähern, telepathisch ein Angstgefühl hervorzurufen. Wir haben Infraschallfrequenzen als Ursache ausgeschlossen und dann fanden wir heraus, dass es in einem Umfang Beta-Wellen aussendet, den wir nie zuvor gesehen haben. Das hat die konstanten Angst- und zuweilen sogar Schreckensempfindungen ausgelöst, von denen die Leute berichteten, die damit gearbeitet haben. Wir haben das Phänomen eingedämmt, indem wir seine Isolationskammer mit invertierten Wellen bombardieren, die seine Wirkungen aufheben.« Er rief seinen nächsten Datenschirm auf, eine komplexe Kette von Partikeln. »Als wir bis auf die subnukleonische Ebene seines Oberflächenmaterials vorgedrungen waren, haben wir die gleichen multiphasischen Eigenschaften vorgefunden, die wir mit dem Jedi-Avatar in Verbindung bringen, außer, dass es einzig und allein darauf gepolt ist, den Durchgang der energiereichen Partikel aus seinem Inneren zu verhindern. Dies wurde wahrscheinlich durch die Neuanordnung von Atomen eines extrem dichten transuranischen Elementes in eine modifizierte Dilithium-Nanomatrix erreicht, aber bis jetzt ist es uns nicht gelungen, es nahe genug zu betrachten, um seine Struktur aufzuzeichnen. Dr. Hofstadter hat eine neue Art Analyse vorgeschlagen, die helfen könnte. Sie nennt sich Ikospektrogramm und ich möchte Sie beide dazu auffordern, sich seinen Vorschlag anzusehen und es in Erwägung zu ziehen, ihn zu priorisieren.
Xiong, ich möchte die hervorragende Arbeit, die Sie und Ihr Team geleistet haben, keinesfalls schmälern, aber ich fürchte, dass ich diese Besprechung abkürzen muss. Dr. Marcus hatte mir den Eindruck vermittelt, dass Sie bedeutende Entwicklungen vorlegen können. Wenn Sie also so freundlich wären, Ihre Präsentation zusammenzufassen, verspreche ich Ihnen, Ihren ungekürzten Bericht heute Abend zu lesen.«
»Ja, Sir«, sagte Xiong und war insgeheim erleichtert, die etwas trockeneren Passagen seines Berichtes überspringen zu können. Er wechselte das Bild auf dem Schirm zu einem, das einem Feuerball ähnelte, dessen brennende Tentakel sich in alle Richtungen wandten. »Das ist es, was sich im Zentrum des Myrdonya-Artefaktes verbirgt. Es ist die Quelle der Beta-Wellen und der Grund dafür, warum sich das Objekt Zugang zu jedem Stück Jedi-Technologie verschaffen kann, mit dem es in Kontakt gerät. Was Sie hier sehen, Sir, ist ein, wie soll ich sagen, ein lebender, aber momentan körperloser Jedi.« Nugudas Augenbrauen schossen nach oben.
»Wirklich?«
Er erhob sich aus seinem Sessel und ging zum Schirm hinüber. Er betrachtete es aus der Nähe und schien tief beeindruckt zu sein.
»Das ist sehr interessant«,
er sah Xiong erwartungsvoll an.
»Darf ich fragen, was Ihre zweite große Entdeckung war?«
»Meine Analyse der einzelnen Bestandteile des Artefakts und der Art seiner Herstellung haben mich zu der Annahme geführt, dass es,
obwohl es geschaffen wurde, um sich an Jedi-Technologie anzukoppeln, nicht von den Jedi selbst, sondern einer anderen Macht hergestellt wurde.
Was die Frage nach sich zieht, wer es geschaffen hat, sagte Marcus.
Noguda runzelte die Stirn, während er die Darstellung auf dem Schirm betrachtete.
Könnten die Tolianer so etwas gebaut haben?
Xiong schüttelte den Kopf. Das glaube ich nicht, Sir. Die Materialien sind viel weiterentwickelt als alles, was wir bisher von ihnen gesehen haben. Was das betrifft, sind sie auch höher entwickelt als alles, was wir derzeit produzieren können.
Also haben wir keine Ahnung, wer es gemacht hat, sagte Noguda.
Momentan nicht, sagte Xiong.
Der Admiral sah nicht erfreut aus. Er benutzte eine Steuerkonsole neben dem Schirm, um auf eine Sternkarte der Taurus-Region umzuschalten.
Ihr erster Bericht über das Artefakt besagte, dass die Klingonen es von irgendwo anders nach Medonie gebracht haben.
Ja, Sir.
Wissen wir, woher ihr Objekt stammt?
Xiong erwiderte etwas verlegen.
Noch nicht, Sir, aber wir arbeiten daran.
Also gut.
Noguda sah zu Xiong und verschränkte seine Hände hinter dem Rücken.
Es sieht so aus, als ob wir eine ganz gute Vorstellung von dem Was-Teil dieser Gleichung haben und eine nicht so gute von dem Wer, Wie oder Wo. Was mich zu meiner letzten Frage bringt. Wissen wir, warum dieses Teil geschaffen wurde? War es, um eine Falle für einen Jedi zu bauen, um ihre Maschinen zu kontrollieren, oder sind das nur zufällige Details?
Xiong neigte seinen Kopf teilweise aus Demut.
Sir, wir wissen vielleicht noch nicht warum, wo oder von wem es geschaffen wurde, aber eines kann ich Ihnen sagen, wir sind sehr darauf erpicht, es herauszufinden.